March Madness ist auf der Zielgeraden. Die Formel 1 startet in Australien und Thomas Tuchel wird vermutlich nicht Trainer des FC Bayern. Das interessiert uns nicht, denn wir reden Football. Hier ist der Draftcast. Hier sind Roman Jung und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian. Muss ich dich jetzt eigentlich nochmal fragen zu deinem Tweet, dass Tuchel nicht Bayern Trainer wird. War das ein bewusstes Wortspiel, das du Conte mit C-U-N-T-E geschrieben hast?
Es ist wirklich schön, wenn der eine oder andere Wortwitz auch mal beim Naturwissenschaften ankommt. Damit war nicht zu rechnen, aber ja, das war bewusst. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Stand heute. Wir nehmen am Sonntag, den 25.03. Nachmittags auf, nicht, dass uns jemand irgendwie diese Passagen nochmal um die Ohren knallt. Es gibt ja sehr unterschiedliche Berichte von Arsenal zu PSG, vielleicht auch Chelsea, wer weiß. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass man in Manchester vielleicht ein bisschen unzufrieden ist mit der Spielweise des Herrn Mourinho. Aber gut, die Unterhaltung bleibt gewahrt, 50 plus 1 bleibt, das ist vielleicht auch eine Nachricht, die ich bei vielen Bayern Verantwortlichen nicht ganz auf super Stimmung gestoßen, der wird eine super Laune wird er sein heute, bin ich felsenfest und überzeugt. Aber das interessiert uns ja alles nicht so wahnsinnig sehr, denn wir wollten heute eigentlich nur 3 Stunden über den Trade von den Denver Broncos für Jared Verdier sprechen, hat ihnen 6 Runden-Pick gekostet.
Das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, ich weiß auch nicht.
Passiert erst oder...
Es ist vorgestern ist es passiert und ich habe auch keine Ahnung, wie Verdier letztes Jahr oder die letzten Jahre in Arizona ausgesehen hat. Ich habe halt nur die Broncos O-Line gesehen und dachte mir, na gut, schaden kann es bestimmt nicht.
Also ich sag mal so, als Verdier seinerzeit noch in Oakland gespielt hat, war das ein guter Left Tackle und als die Cardinals ihn unter Vertrag genommen haben, hielt ich das für eine sehr gute Verpflichtung. Jetzt weiß ich natürlich nur, dass Humphries ihn da auf Left Tackle verdrängt hat. Vielleicht hat seine Spielweise in der Qualität auch etwas nachgelassen, das ist auch gut möglich. Vielleicht unter Umständen kann er in Denver seine Karriere wieder auf die rechte Bahn rücken, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, wie alt er ist.
Oh, der dürfte schon seinen 30ern sein,
würde ich sagen. Ja, müsste eigentlich auch, würde ich jetzt auch so denken. Ich meine, er hat seinen Rookie-Vertrag in Oakland gespielt, danach ein paar Jahre in Arizona.
Ja.
Ich versuche das jetzt hier gerade mal schnell nachzugucken.
Ich schätze mal fast, stimmt, die Broncos haben ja noch Garrett Bowles, richtig?
Ja, und sie haben Andreas Knappe, wie ich gerade sehe.
Ja, unseren dänischen Freund.
Ja, Verdier ist genau 30. Wird vor der Saison noch 31.
Haben die Broncos Tyson Bryle gecuttet oder ist das schon wieder völlig falsch?
Ah, der ist schon lange nicht mehr da, der ist, ich meine, bei den Falcons letztes Jahr gewesen.
Okay. Dann habe ich das nicht mitgekriegt. Ja, sieht auf jeden Fall irgendwie ein bisschen besser aus, die O-Line mit Verdier auf jeden Fall, weil Manelik Watson ist halt, denke ich, auch eher ein Backup als ein Starter. Cyrus Conjure ist ja auch im Roster, okay. Interessant. Und Jeremiah Futasi, Mensch, eine Menge hoher Draftpicks. Und Billy Turner, auch ein relativ hoher Draftpick. Die einen haben funktioniert, die anderen haben nicht funktioniert. Ja. Man darf gespannt sein. Mit sicher ein guter Trade für Denver. Und irgendwie auch ein gutes Stichwort für das, was wir heute bequatschen.
Ja, denn wir werden uns gleich den Offensive Tackles zuwenden. Vorher noch eine aus meiner Sicht erfreuliche Nachricht. Und ich glaube, aus der meisten Leute Sicht eine erfreuliche Nachricht.
Also ich hoffe nicht, dass das irgendjemand scheiße findet, ehrlich gesagt.
Ich sag mal so, die Fans von den drei Divisionsrivalen von dem Team, das ihn draften wird. Maurice Hurst, vor 2 Tagen war Michigan Pro Day und Maurice Hurst, unser aller, sprich meiner, Lieblings-Defensive Tackle dieser Draft-Klasse, hat daran teilgenommen, hat alle Übungen mitmachen können, wurde im Vorfeld von 2 verschiedenen Ärzten, hat von 2 verschiedenen Ärzten grünes Licht bekommen, dass diese Herzgeschichte, die bei der Combine bei ihm festgestellt wurde, ihn nicht irgendwie einschränken würde, ihn nicht daran hindern würde, Football zu spielen. Das heißt, im Endeffekt, ja, außer Spiel ist nichts gewesen, wie es so schön heißt. Hoffentlich. Ja, also scheint nicht so ernst zu sein, wie teilweise befürchtet und alles gut.
Ja, freut mich für ihn. Und das ist mit Sicherheit neben dem Roquan Swift nochmal ein Spieler, wenn wir uns der Interior Defensive Line und dann irgendwann später den Linebackern zuwenden. wo ich nochmal crosschecken gehe, weil den halt alle deutlich höher haben als ich, von daher. Kann das sein, dass ich mich dann auch von deiner Meinung oder von anderen Leuten in Meinung beeinflussen lasse? Vielleicht auch nicht. Soll vorkommen.
Hey, ich hab nichts dagegen, wenn er bis 19 fällt.
Ich hab den schon bei den Chargers gesehen. Denkst du, der ist ein Fit, ja, oder?
Vor allem jetzt mit Legits Problemen off the field, ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich bin gespannt, wo und wie er denn da letztlich landen wird. Übrigens, wohl beim Pro Day. Weißt du, wann Kerr sein Spring Game hat? Das ist, glaube ich, der dümmste Termin der Geschichte.
Morgen?
Nee, am dritten Tag des NFL Drafts.
Das ist halt, ja, die halt, wollen halt keine Zuschauer.
Scheiße. Du musst halt auch erstmal drauf kommen, da dein Spring Game hinzulegen, ey, aber gut.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, dritten Tag des NFL Drafts, so der ich sag jetzt mal, Gelegenheits-NFL-Fan guckt sich sowieso nur die erste Runde an.
Ja,
die in Anführungszeichen normalen Fans schalten dann nach der dritten Runde ab.
Ja. Ja, der Kerl-Fan geht ja eher zum Spring Game.
Ja.
Das glaube ich.
Und verfolgt dann auf dem Handy, welche Bears dann noch wohin gedraftet werden.
Das Problem ist nur, gleichzeitig das Kerl-Spring Game besuchen, Draft live kommentieren und am nächsten Tag in einem GFL-Stadion zu sein, könnte logistisch sehr schwierig werden. Von daher werde ich das dieses Jahr vermutlich verpassen. Wie jedes Jahr in den letzten 28 Jahren. Ja, aber das hat mich geärgert. Muss ich echt
hast,
sagen.
Hast keinen Expressflug nach Berkeley gefunden?
Nee. Kein, der mich dann am nächsten Tag um die Mittagszeit vermutlich nach Mittelhessen bringt. Spoiler, ich werde vermutlich in Marburg sein an dem Sonntag nach dem Draft und Nikola wird dann großen Spaß haben, wenn ich dann da ohne Stimme auflaufen werde. Letztes Jahr ging das ganz gut bei Köln gegen Hildesheim. Das hat erstaunlicherweise recht ordentlich funktioniert. Ja, liebe Freunde, die German Football League startet in 3 Wochen. Das ist mein üblicher Hinweis. Aber auch wenn es in der German Football League sehr viele ordentliche Offensive Tackles gibt, schauen wir uns doch jetzt eher auf die jungen Menschen an, die in der NFL ankommen wollen und einige mit Sicherheit auch werden. Ein Großteil der Jungs, von denen die wir heute sprechen, denke ich.
Ja, eben. Sollten zumindest alle gedraftet werden, zumindest wenn es nach meinem Board ginge.
Ja. Ich habe dir keinen Free Agent gegeben, wo man so human war, ich wollte dann nochmal.
Ja, und es ist natürlich deine Positionsgruppe, wie natürlich alle unsere regelmäßigen Zuschauer wissen, deshalb dass du auch immer jetzt anfangen mit den Spielern und wie immer alphabetisch geht es los mit Orlando Brown.
Ja, das ist vielleicht der meistdiskutierteste Prospect nach der Combine gewesen, was Spoiler für den Offensive Liner nie gut ist. Weil ich meine, wer war der Letzte, der da so gecrushed hat? Ich meine, der erste Name, der mir kommt, ist Lane Johnson, aber bei dem hast du halt die Athletik auch schon auf dem Feld gesehen. So.
Taron Armstead. Übrigens
auch auf der Homer Tackle.
Taron Armstead, gleiche Draftklasse wie Lane Johnson. Würde ich jetzt sagen.
Ja. Armstead war ein Monster, ey. Boah, dem sein Tape hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Wo hat er nochmal gespielt? Irgendwo.
Arkansas Pine Bluff.
Richtig.
Ich weiß auch nicht, warum das direkt, aber ich weiß, dass wir im NFL-Talk Mockdraft damals, mein Mitmocker und ich, mit dem ich das jetzt schon seit Jahren mache, wir haben damals Armstead und Bakhtiari gezogen und ich werde es bei jeder Gelegenheit erwähnen, dass wir die beiden gekriegt haben, denn sonst wären Philip Rivers viele jetzt erspart gewesen. Ist damals anders gekommen.
Orlando Brown.
Genau, Orlando Brown. Offensive Tackle Oklahoma. 6'8", 345. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn jetzt bei seinem Pro Day nochmal gewogen haben. Ich bin gerade mal am gucken. Es gibt dann von SI einen Bericht. Steht aber jetzt keine andere Zahl drin. Von daher gehe ich mal davon aus, wobei jetzt im Artikel steht, dass er es mögen würde, wenn er zwischen 325 und 330 spielen würde. Und würde ich auch gut finden, wenn er da irgendwie wäre. Ja, wie gesagt, Brown, ein Redshirt Junior, ist ein großer Passblocker, ist meiner Meinung nach für ein Man-to-Man-Scheme geeignet. Und Roman, ich weiß jetzt nicht, du kannst mich jetzt dafür bashen.
Also ich bashe dich schon mal für Passblocker.
Ja, ich finde schon, dass du das kann. Aber ich habe meine Grade bei ihm angepasst. Und Das mache ich normalerweise irgendwie relativ selten nach Combine und bin jetzt tatsächlich bei einer 2,4 gelandet, weil ich da nochmal ein bisschen, ja, irgendwie sehr intensiv über den Spieler nachgedacht habe. Und ich meine, ich bin ja keiner, der nicht zugibt, wenn er irgendwie eine Fehleinschätzung hat. Und die hatte ich bei Brown, glaube ich, bei ganz vielen Dingen. Sein Vater, Zeus, hat 10 Jahre oder lange in der NFL gespielt, ist dann an einer Diabetes-Komplikation 2011 gestorben. War ein Three-Star-Recruit, war ab 15 Starter und war 2016 und 2017 Big 12 O-Liner des Jahres. Übrigens auch seit Lane Johnson kein Big 12 Offensive Line-Spieler in der ersten Runde gepickt worden. Das ist also auch schon ein paar Jahre her. 40 Starts über 3 Saisons von ihm, alle als Left Tackle. Orlando Brown ist groß, Orlando Brown hat Kraft, Orlando Brown hat lange Arme, 35er Arme in dem Fall sogar, hat eine gute Base, öffnet Lücken, guter Handeinsatz, ist eigentlich schon so mehr der Typ Mauler. Ich halte seine Füße für gut genug. Und auch wenn ich nicht glaube, dass er links spielen kann, glaube ich, dass er ein guter Right Tackle werden kann, weil man eh sagen muss, dass die Grenzen da so ein bisschen verschwimmen zwischen Right Tackle und Left Tackle, weil viele Edge Rusher oder viele der besten Edge Rusher auch gerne mal links aufgestellt werden, um dann gegen den gegnerischen rechten Tackle zu spielen. Er positioniert sich gut in der Pocket. So, und er ist als Puller nicht effektiv, er ist kein Move-Blocker, manchmal ist die Einsatzfreude für mich ein Fragezeichen, er ist nicht dominant genug insgesamt, auch als Run-Blocker, er hat keine Elite Awareness, er hat keine Füße für den Left Tackle, er hat Probleme mit Quickness, er ist zu selten nasty, er ist zu hoch gegen Quickness, also ich meine, mit 6'8 ist es schwierig, niedrig zu spielen, aber er verlässt sich da halt gar nicht auf seine Beweglichkeit und auf seine Balance und er wird Probleme mit Double Moves bekommen. Also ist halt auch keiner, der gut redirecten kann und ähnliches, aber ist so ein bisschen für mich die Enigma der Draft-Klasse. Weil das Ding ist, ich hatte ihn vor der Combine, so transparent können wir bei der Draft.de sein, hatte ihn mit First. Aber für mich ist es eine massive Red Flag, wenn du halt zur Combine so ankommst wie er und halt in allen Bereichen quasi Low Performer ist. Also sowohl beim Benchpress, als auch beim läuferischen Drills. Normalerweise ist das mir bei einem O-Line echt egal, aber wenn du halt so aus der Masse rausstichst, ja, ich weiß nicht. Es ist ganz, ganz schwer. Ich glaube auch, dass der eigentlich nicht wirklich gemacht ist für die heutige NFL, die auf beweglichere Tackles setzt, die, ja, die sich nach rechts, nach links schnell bewegen können. Aber er hat halt immer noch seine Qualitäten. Ich glaube, das ist ein guter Run-Blocker. Ich glaube, der kann sich in der NFL, der kann lange in der NFL als Right Tackle spielen. Aber es ist halt schon ein gewisses Risiko da. Und ja, das ist jetzt so irgendwie meine Einschätzung zu Brown. Und ich weiß jetzt nicht, ob du anhand der Combine noch was verändert hast.
Nee, habe ich nicht. Insofern ist es jetzt absolut erstaunlich, dass ich tatsächlich Orlando Brown einen Zacken höher habe als du mit meiner immer noch 2,3.
Wenn dir jetzt wichtig ist, kann ich noch auf 2,3 gewinnen. Das ist mir, also, 0,1 ist jetzt nicht so das Drama.
Also, ja, bei Orlando Brown. Erstmal, wenn du ihn ziehst, musst du Power Man Scheme spielen. Im Endeffekt das, was du schmeißt. Du kannst kein Zone Blocking spielen, du kannst ihn nicht pullen lassen, sondern ihn auch, ja, wie du eigentlich schon meinst, auf der rechten Seite idealerweise hinstellen und ihn den Menschen, der direkt vor ihm steht, blocken lassen, nichts anderes. Zweitens, du musst dich darauf einstellen, dass er in Pass Protection regelmäßig verbraten wird. Ist einfach so, hast du auch angesprochen, er hat Probleme mit Speed Rushern, mit Quickness, mit Counter Moves. Hat er einfach Probleme, wird einfach passieren. Dafür kann er aber eben auch, du hast es schon angesprochen, ein sehr guter Runblocker sein. Er ist extrem kräftig. Ich würde sogar sagen, einer der kräftigsten Offensive Tackles, die ich bis jetzt gesehen habe. So ein bisschen auf Robinson-Niveau. Vorname will mir jetzt gerade nicht kommen. Von Auburn. Christian, hilf mir mal.
Massiver Tackle, Robinson.
Ja.
Vorname komme ich jetzt gerade auch nicht drauf. Greg Robinson, würde ich sagen.
Ja, danke, Greg Robinson. Der es leider nicht so wirklich in der NFL geschafft hat. Vielleicht kann es mit Brown anders werden. Mal sehen. Er hat seine Limitation, aber er hat eben auch seine Stärken. Und wenn du es eben schaffst, beziehungsweise ein Scheme zu spielen, wo seine Stärken hauptsächlich zur Geltung kommen und seine Schwächen eben kaschiert werden, dann kann er eben auch ein guter Spieler für dich sein, sogar ein sehr guter Spieler für dich sein. Aber ja.
So, aber sag mir mal, welches Team es macht. Das ist halt, find halt mal ein Team für jemanden, der halt kaum Zone-Blocking spielen kann. So, vor Jahren hätte man, ich weiß nicht, was Buffalo vorhat. Die könnte ich mir vorstellen. So. Miami, keine Ahnung, was da jetzt passiert. Bei den Jets könnte ich mir vorstellen, dass es sehr lauflastig werden wird, je nachdem, welchen Quarterback die im Draft picken. Die Giants vielleicht, wobei das, was deren neuer Headcoach bei den Vikings gemacht hat, war halt auch nicht nur Power Run, das war schon auch eher eine Movement Offense. Ich weiß nicht, Washington, bei Gruden bin ich immer so ein bisschen dazu geneigt, so Power zu spielen, aber die haben halt auch schon Morgan Moses, was wollen die dann mit dem? Also nicht böse sein, aber ja, also du musst halt wirklich erstmal einen Spot für ihn finden, deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der ein bisschen droppt. Weil wenn du ihn jetzt, also weiß ich nicht, wenn die Chiefs ihn ziehen würden, wäre ich halt geschockt. Ne? Ja,
wird interessant zu sehen, ja, wo Herr Brown letzten Endes landen wird.
Übrigens 18 Reps bei der Bench, das ist das, was ich in Erfahrung bringen konnte. In dem SI-Artikel, der insgesamt nicht besonders intensiv war, zu seinem Vorteil. Hätte ich mir mehr erwartet, alles egal. Wenn du nichts dagegen hast, machen wir mit dem nächsten Spieler weiter.
Nichts dagegen.
Der mir erstaunlich gut gefallen hat, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich werde ihn niedriger haben als du. Das kann ich an dieser Stelle schon, glaube ich, zu mehr Sicherheit verraten. Denn es geht um Tyrell Crosby. Offensive Tackle von Oregon. Er ist ein Senior. 6'5", 309. Steht bei mir als Typ Nasty und Base. Ich habe ihn mit einer 2,8 auf meinem Board. Kommt aus Las Vegas. Public Policy and Management Major. 95er Jahrgang laut Jesse Tiefridge Starterbase, die ich immer jedem empfehlen kann. Und zwar All-Pack 12 Spieler 2017. 35er Arme, nur 12 Benchreps bei der Combine und die restliche Combine war durchschnittlich. Was gefällt mir bei ihm besonders? Tyrell Crosby ist nasty. Es sind viele Offensive Line dieser Draft-Klasse, die nasty sind. Das gefällt mir sehr gut, aber bei ihm ist es unterstrichen. Und das heißt in meinen Notizen immer, das ist besonders ausgeprägt. Er hat sehr gewalttätige Hände, was auch sehr gut ist. Er hat lange Arme, nutzt die auch sehr gut, bewegt sich gut für seine körperlichen Maße, kann Blocks halten, kann Gegenspieler komplett aus dem Spiel nehmen, öffnet Lücken im Run-Game und ich mag einfach sein Mindset, wie er Tackle spielt. Auf der negativen Seite steht bei mir, dass ich finde, dass er die Gegenspieler nicht so wahnsinnig weit weg an der Anspiellinie schiebt, vor allen Dingen im Run-Game offensichtlich. Keine absolut eliten Movement-Skills, nicht immer dominant im Laufspiel, kein absolut eliten Movement-Blocker, macht mir tendenziell zu viel aus dem Arm und zu wenig aus dem Rumpf, selten in klassischen und langen Passets, da kann er nichts für, das ist aber halt die Oregon-Offense. Und er hat halt gegen Boise State, das war das Bowl-Spiel, echt eine ganze Menge Probleme mit deren Speedrushern gehabt. Und das ist so ein kleiner Red Flag für mich gewesen. Ich habe ihn auch schon deutlich höher auf Boards gesehen, aber aufgrund von so ein paar Fragezeichen, obwohl ich Tyrell Crosby sehr mag von Oregon, habe ich ihn nur mit einer 2,8.
So, ich sag mal, die Wette, dass ich Tyrell Crosby höher habe, gewinnst du. Allerdings ist es nur an 0,1 höher. 2,7 habe ich bei ihm. Ja, mal wieder, du hast schon viel angesprochen. Was ich noch hier stehen habe, gutes Handplacement, zumindest habe ich das von dir nicht gehört. Selten overextended bei ihm, also technisch in der Hinsicht als Blocker da schon recht gut. Das mit dem Outside-Speed-Rushern ist mir auch aufgefallen, insbesondere dadurch, dass er einfach keine Kickbacks macht. Punkt. Also ja, das ist wahrscheinlich eine reine Fußarbeitssache, die sich hoffentlich dadurch beheben ließe, wenn er da eben mal lernt, vernünftige Kickbacks zu machen. Lernt man offensichtlich bei Oregon nicht sowas zu tun, aber in der NFL kann das vielleicht ja noch kommen. Ich denke, er kann Left Tackle spielen in der NFL vielleicht etwas besser als Right Tackle mit seinem Skillset. Weil ja, er ist halt eben nicht so super leichtfüßig und beweglich, wie man das bei einem Left Tackle wünschen würde. Ich habe auch überlegt, als Guard wäre er wahrscheinlich sogar noch besser, noch einen Zacken besser. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann in der NFL, wenn ein Team ihn zieht, das auf Tackle quasi aufgestellt ist, ihn dann als Guard einsetzt. Denke ich, sollte er auch ganz gut schaffen. Da fällt mir natürlich sofort Kyle Long ein, der auch von Oregon kam. Irgendwie so. Der hat, glaube ich, Left Tackle gespielt bei Oregon auch, ne?
Ich glaube, der hat die erste Saison Left Tackle gespielt, oder hat erst auf Guard gespielt und dann auf Tackle. Es müssen jetzt die Bears, wenn sie irgendwie ein bisschen besser wissen. Aber er hat auf jeden Fall nach der ersten Saison Position getauscht. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war.
Ja. Oder hat er nicht sogar dann in seinem letzten Jahr bei Oregon beides gespielt, irgendwie so abwechselnd gespielt?
Das kann ich nicht mehr sagen. Das ist ein bisschen zu lange her.
Ja. Naja. Stichwort Oregon, Offensive Lineman. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er als Guard eingesetzt wird in der NFL, wahrscheinlich dann sogar noch einen Zacken besser. Im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, er hat vernünftige Tools, halt nicht überragend. Sollte sich in der NFL mit ein bisschen Training zurechtfinden können und macht an sich so einen ganz vernünftigen Job. Deswegen habe ich ihn halt auch in der gleichen Range wie du, eben zweite Hälfte, zweite Runde mit der 2,7. Übrigens Tyrell Crosby, noch mal den Namen gesagt haben wir, glaube ich, ganz lange nicht.
Ja, das könnte ein langweiliger Podcast werden, das deutet sich schon wieder irgendwie hart an. Nachdem der Ryanback-Podcast schon so unfassbare Einigkeit zwischen uns hervorgebracht hat. Über den nächsten Spieler gibt es tatsächlich sehr, 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 sehr unterschiedliche Haltungen, was ich so in den Medien gelesen habe. Ist jemand, den ich relativ lang gesehen habe, von daher werde ich jetzt mal versuchen, auch ein bisschen abweichend von meinen Notizen so in meinem Kopf zu kramen. Es geht um Jamarco Jones, Offensive Tackle von Ohio State, ist ein Senior und Jamarco Jones ist 6'5", 310.
Nein, 6'4", 299.
Ja, ich habe das ist tatsächlich jemand, wo ich mir eigentlich, normalerweise habe ich bei allen diese Combine-Anpassungen gemacht, also auch mit den entsprechenden Gewichten.
Und übrigens 35 1/8 Zoll Arme.
Ja, das ist gut für ihn. 35er Arme, wenn ihr das hört, das ist immer sehr, sehr willkommen. Und 35 1/8 natürlich umso mehr. Jones steht bei mir als jemand, der im Zone Block Heavy Scheme gut aufgehoben ist, also quasi ein bisschen das Gegenteil zu Orlando Brown. Science and Human Ecology Major, kommt aus Chicago in Illinois, 4-Star Recruit, 2017 First Team All Big Ten und hat 27 Starts auf Left Tackle absolviert und meine Grade bei Jones ist eine 3,0. Jones hat einen guten Armeinsatz, er leitet nach außen, auch außen, Positionierung ist meist gut, er positioniert sich auch im Second Level gut. Awareness, Spielintelligenz macht einen super Eindruck, macht nicht viele Fehler, irgendwie ist das was Ohio State oder in den letzten Jahren oft ausgezeichnet hat. Ich zweifle so ein bisschen seine Upside an, aber ich glaube, dass der halt dich überhaupt nicht verbrennt, wenn du ihn aufstellst. Ich glaube, der hat Guard Upside. Und er mirrored sehr, sehr gut. Er spiegelt sehr gute Bewegungen seines Gegners. Das ist jetzt mal so die beste Übersetzung, die ich habe. Auf der negativen Seite bei Jones steht bei mir, er hat kein Lead, Balance und Movement Skills. Er macht zu viel mit den Armen und zu wenig aus dem Körper. Kraft und Push ist nicht überragend. Halten von Blocks ginge länger. Blocking im Second Level ist nicht perfekt. Ich habe mir aufgeschrieben, ob seine Füße schnell genug sind, mit einem Fragezeichen. Ja, und so ein bisschen als Fazit steht mir, dass seine Movement Skills halt insgesamt einfach nicht gut genug ist und er halt vor allen Dingen jemanden ist, der halt gerne inside geschlagen wird. Ich glaube, dass der so ein Upside hat, weil ich denke, dass der verschiedene Positionen in der NFL spielen kann, aber ich glaube halt nicht, dass der irgendwas überragend macht. Von daher habe ich jetzt Jamarco Jones, Offensive Tackle von Ohio State, mit einer Borderline Second Round Grade, nämlich mit der 3,0.
So, und da liegst du nämlich komplett falsch, Christian,
Weil du eine 1 vom Komma hast.
weil ich ihn bei einer 2,0 habe.
Okay.
Und im Endeffekt, das Wichtigste zu Jamarco Jones hast du selber gesagt. Er macht so gut wie keine Fehler. Er wird so gut wie nie geschlagen. So ziemlich egal, was der Gegenspieler ihm entgegenwirft. Egal, ob er mit Bull Rush kommt, ob er mit Speed außen kommt. Ja, ist mir eben auch aufgefallen, dass er bei. Wenn eben Gegner mit Outside Speed kommt, dass er gerne ein bisschen oversettet und dann quasi die Tür nach innen aufmacht, aber das ist dann auch so ein Bereich, wo er relativ gut recovern kann. Ich fand ihn leichtfüßig auf Tape, zumindest leichtfüßig genug. Ich fand, dass er Push im Run Game hinbekommen hat. Ich fand seine Beweglichkeit auch nicht überragend. Ich meine, guck dir seine Combine-Zahlen an. Er ist kein überragender Athlet, aber gut genug, um eben auch in der NFL zu bestehen und auch um in der NFL Left Tackle zu spielen. Das mit der Upside habe ich mir eben auch aufgeschrieben. So, die letzte Konklusion in meinen Notizen: kann einer der besseren Left Tackles in der NFL werden, vermutlich nicht einer der besten. Also wahrscheinlich so jemand, der dann vielleicht hin und wieder als Pro Bowl Alternate reinkommt, so als Upside jetzt von ihm gesehen. Aber niemand, wo man das Gefühl hat, man muss ihn jetzt da reinwählen. Wie gesagt, als Upside.
Ja.
Andererseits denke ich eben, Jamarco Jones hat auch eine relativ geringe Downside eben.
Ja,
Was du
vorher würde
gesagt
man
hast,
sagen.
er macht wenig Fehler. Das
Ja.
erinnert für mich so ein bisschen an Bakhtiari seinerzeit,
Aha.
der ja eben auch auf Tape kein besonders beeindruckender Offensive Tackle war, aber er wurde einfach so gut wie nie geschlagen. Und das sehe ich eben auch bei
Ja.
Jamarco Jones. Und deshalb habe ich ihm auch die relativ hohe Grade gegeben, mit der
Ja.
2,0.
Ja. Ja, ist völlig okay.
Du sagst es jetzt so,
Nö,
als müsste ich mich dafür entschuldigen.
natürlich müsste ich
Nee,
dafür,
ist okay, Roman.
dafür entschuldigen. Also,
Ist schon okay, Roman. Du hast da die völlig falsche Grade, aber ist okay.
kann halt nicht jeder O-Liner evaluieren, aber. Ich nehme dich mal zu ein paar GFL-Spielen mit und dann kannst du da mal GFL-O-Lines evaluieren. Das könnte auch sehr lustig werden. Vor allen Dingen, weil du dann
Wenn
eben
ich
nach.
denn die undrafted Free Agent Grades links und rechts verteile, meinst
Ja,
du?
vor allen Dingen, wenn du dich dann nachher mit den Trainern unterhältst und ja, dann vielleicht etwas abweichende Meinungen dir abholst. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen zu einem von den Tackles, die bei mir mit am höchsten gerankt sind. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist Mike McGlinchey. Gefühlt Offensive Tackle Nummer 1 von Notre Dame seit Mai 2013.
Ja, seit Stanley weg ist, ne?
Ja, genau. Richard Senior 68309. Standing Pass Blocker steht bei mir als Typ. Und an der Grade hat sich nach der Combine nichts verändert. Ich habe ihn immer noch mit der 1,6 auf dem Board. Kommt aus Philadelphia, Pennsylvania. Hat einen Abschluss in Film, Television und Theater. Also vielleicht jemand, der dann irgendwann mal Karriere hinter der Kamera macht. Nachdem er mit seiner NFL-Karriere fertig ist. Begann in der Highschool als Tight End, war Nummer 131, Recruit, als 2015 Starter, Team Captain 2016 und 2017. Und ein Second Team All-American. Er ist groß, er ist erfahren, ist Team Captain, er hat eine super Base, er ist schwer vom Fleck wegzubewegen, er hat eine gute Positionierung im Passspiel, auch im Laufspiel, hat ein gutes Verständnis von der Pocket, er hat aktive Hände, er hat starke Hände, vor allem in Pass Protection setzt er die Hände auch sehr, sehr gut ein. Hat eine gewisse Nastiness, was mir gefällt. Er leitet den Pass Protection gut nach außen. Und ich glaube, dass er ein gutes Scheme Fit braucht. So, weil er halt nicht zwingend für jeden zu, jeden, glaube ich, gleich erfolgreich sein wird, was ehrlicherweise auf die wenigsten Spieler zutrifft. Auf der negativen Seite steht halt doch so ein paar Sachen. Er kontrolliert nicht die Hände des Gegners. Er könnte Blocks länger halten. Er ist selten dominant im Run Blocking. Kann an Kraft zulegen. keine absolut Elite, also Elite Movement Skills, vor allen Dingen die kurzen Bewegungen nach rechts, links, vorne, hinten, ist nicht überragend. Kickbacks sind sauber, aber nicht wirklich raumgreifend. Und das hat auch zur Folge, dass er gegen Georgia zweimal mit Speed geschlagen worden ist. Kein Space Blocker, findet im Second Level seltenen Gegenspieler, wird Probleme mit Speed bekommen, ist bei mir unterstrichen. Ja, auch mit Counter-Moves wird er so seine Schwierigkeiten irgendwie kriegen. Und zum Schluss steht bei mir so, wenn er geschlagen wird, dann halt richtig, was halt aber extrem selten passiert. So. Und auch das ist ein Spieler, glaube ich, mit einem hohen Floor, der irgendwie sehr wenig falsch macht, der technisch deutlich weiter ist als viele andere Prospects, der aber jetzt nicht die Beweglichkeit, die Geschwindigkeit und die absolut eliten Füße mitbringt, um in Top 10 gepickt zu werden. Aber ich glaube, der macht einfach so viel gut, dass er vielen Teams weiterhelfen kann. Deswegen habe ich Mike McGlinchey von Notre Dame mit der 1-6, also mit der ersten Runde.
Jo, ich habe ihn mit einer 1-7. Und ich meine, wenn man dass den NFL Draft die letzten Jahre verfolgt hat, dann sollte man wissen, Notre Dame Offensive Linemen sind gut gecoacht. Und das ist eben auch Mike McGlinchey.
Nicht mehr.
Und deshalb ist ja auch der Offensive Line Coach von Notre Dame jetzt zu den Chicago Bears gewechselt, beziehungsweise wurde abgeworben. Ja, also technisch eben recht weit, hast du ja eben schon angesprochen. Was du nicht angesprochen hast, 34 Zoll Arme. Ich weiß nicht, wo du dein Second Team All-American her hast, denn 2017 war Consensus First Teamer.
Ja,
vielleicht. Und er ist Cousin von Matt Ryan, dem Atlanta Falcons Quarterback. Wäre auch also eine schöne Geschichte.
Der würde sich mit Sicherheit über den auch nicht beschweren. Ich meine, ich weiß gar nicht, wer rechts startet. Links dürfte eben noch Matthews starten.
Ja, ja, links ist klar, Matthews.
Ich will Ryan Schrader sagen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ich guck's nach.
Ja, es ist Ryan Schrader. Zumindest ist der eingetragen hier als Starting Right Tackle.
Ja.
Also wenn, sollte McGlinchey bis 26 fallen oder die Falcons hochtraden, was die auch nur wieder gerne tun, könnte die Familie wieder vereint werden, sozusagen.
Ja.
Darüber hinaus, das habe ich ja auch, als ich ihn bereits vor ein paar Wochen schon mal besprochen habe, im Podcast angesprochen habe. Ich habe bei ihm einfach so das Gefühl, dass es immer wieder Snaps gibt, wo er einfach so komplett mental abschaltet. Und das hat mich halt so tierisch genervt bei ihm. Mhm. Also es gibt wirklich, ich meine, guckt euch das Tape gegen Miami an, da gibt es ein Play, wo ich meine, das müsste Chad Thomas gewesen sein, der ebenfalls jetzt im Draft zu haben, der Defensive End, einfach total leicht und easy außen um ihn rumläuft und gefühlt McGlinchey einfach nichts macht. Und einfach nur zuguckt und da gibt's, also das ist so im Endeffekt das extremste Beispiel, aber da gab's bei mir so ein Passes, wo gefühlt Mike McGlinchey total ausgetauscht ist zu dem, was er sonst spielt. Und das hat mich irgendwo natürlich zu denken gegeben und mich davon abgehalten, ihn ein bisschen höher zu graden, als dann eben mit der 1,7, was dann ja, ich sag jetzt mal, ein Top 20, innerhalb der 20er Picks wäre, das dann eben so das, wo ich sag, da wäre ich dann so wirklich absolut komfortabel damit, dass ich ihn da ziehen würde.
Ja. Du hast ihn irgendwie 0,1 runtergegradet. Ich hatte irgendwie bei dir eine 1 bei ihm.
Ja, ich bin da nochmal so, hab mir da nochmal so meine Gedanken gemacht und bin dann da, bei ihm nochmal 0,1 runtergegangen.
Ja. Kommen wir zum Spieler, der irgendwie fast das prototypische spielerische Gegenstück zu ihm ist. In vielen Bereichen, nämlich Colton Miller, Offensive Tackle von UCLA, ein Redshirt Junior, 6'8", 5'8", also gerundet, 6'9", 309, was sehr groß ist. Deswegen steht er bei mir auch als Typ groß und Tools. Und Colton Miller wird bei der Combine ganz oft gefragt worden sein, ob er Josh Rosen mit in den Urlaub nimmt oder welchen Mitspieler er in den Urlaub nimmt, denn wir haben ja gelernt, dass das eine wichtige Frage ist. Und dann, wenn der beste, herausragende Mitspieler, oder nee, genau, wen er im Team haben will, genau, das wird die Frage gewesen sein. Und wenn dann ein Starspieler nicht in ein Team von benannt wird von seinen ehemaligen Mitspielern, dann ist das eine Red Flag, habe ich gelernt, Roman. So machen die NFL-Teams Psychologie. Ja, ich hoffe, wenn du je gefragt wirst, welchen Member von derdraft.de du in deinem Team haben willst, dass du mich dann nennst. Gut, die Auswahl ist nicht ganz so groß, muss man an der Stelle sagen. Aber
darf ich mein Headset sagen?
Das wird immer frustrierender. Wir haben noch etliche Spieler vor uns. Zurück zu Colton Miller von UCLA. 34er Arm, hat bei der Combine alles gecrushed. Achso, ich habe meine Grade noch nicht gesagt. Das passiert normalerweise auch nur dir. Ich hab ihn immer noch, oder wieder, oder wie auch immer, ich bin jedenfalls bei einer 2,2. Sprich, Early Second Round. Und ich weiß, dass ich ihn nicht so hoch habe wie du. Da sind einige meiner investigativen Informationen schon weiter. Er ist groß, er positioniert sich gut, er hat aktive Hände. Er hat vermutlich lange Arme, was sich mit den 34er Armen bestätigt hat. Er kann laufen, er leitet gut nach außen. Base ist okay, wenn auch für meinen Geschmack zu breit, weil er dann irgendwie mit Countermoves Probleme bekommt. Kann Gegner vom Spot spielen, ist ein Effort-Spieler, ist ein ziemlich guter Runblocker. Hat technisch noch viel aufzuarbeiten, aber ist halt ein Upside-Monster. Also Kraft sah gut aus, Movement sah auch gut aus. Hier ist schon mal ein Tipp von mir, den ich zugegebenermaßen auch von dir gekriegt habe. Schaut euch das UST-Tape an. A, weil es late in der Saison ist und B, weil er da halt sehr, sehr gut war. Also das ist halt mit Abstand sein bestes Spiel gewesen und das zeigt so ein bisschen die Upside von ihm. Kritisch sehe ich seine funktionale Kraft. Wie gesagt, das war gegen UST schon besser. Das war in den anderen Spielen ein Problem. Balance hat er immer noch Probleme. Er wird auch öfter mal geschlagen. Er hat massive Probleme mit Speedrush zum Teil gekriegt. Und der ist auch im Run-Game jetzt zu selten insgesamt dominant. Und die Art und Weise, wie er seine Hände einsetzt, ist nicht zwingend effektiv. Das Ding ist halt, du wirst, glaube ich, bei Colton Miller damit leben müssen, dass der speziell am Anfang echt noch einige Fehler macht. Und Plays einfach abgibt, so die der Gegner dann halt macht. Der hat halt echt eine krasse Upside, wie gesagt, mit seiner Größe, mit seinen Tools, auch mit seiner Beweglichkeit für seine Größe, aber ich finde, der ist schon ein Risiko, deswegen habe ich ihn in Anführungszeichen nur mit der 2-2, aber jetzt kannst du uns, du mir und den Hörern ja erzählen, warum das ein sicherer First Rounder ist.
Colton Miller habe ich als mein Nummer 1 Offensive Tackle auf dem Board, mit der 1,4. Also wow. Top 10 nicht, aber dann doch dahinter.
Alter Schwede.
Man muss zu ihm sagen, er hat nur 2 Saisons gestartet bei UCLA, 2016 5 Spiele auf Right Tackle, dann mit einer Fußverletzung raus, und dann 2017 auf Left Tackle, was dann im Endeffekt der Grund auch ist, warum ich mir ganz bewusst, nachdem ich Early Season Tape von ihm gesehen habe, einfach auch nochmal gesucht habe von Defensivspielern gegen UCLA aus der späteren Saison und dann eben auf das USC-Tape gekommen bin. Denn ja, zu Saisonbeginn musste er sich quasi erstmal einspielen, so richtig. Denn er kam von der Verletzung zurück, neue Positionen gespielt. Wollte ich ihm dann zumindest nochmal einräumen. Was mir von Anfang an gleich super gefallen hat, war seine Leichtfüßigkeit. Für jemanden bei der Größe so leichtfüßig zu sein, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Mir hat sein Handfighting gefallen. In Pass Protection war er mir etwas zu passiv. Also hätte mir einfach besser gefallen, wenn er da ein bisschen mehr puncht, ein bisschen ja aggressiver einfach auch auf den Pass Rusher drauf geht. Mir hat sein Push im Run Game gefallen. Mir hat gefallen, dass er kaum overextended war, was für einen Spieler seiner Größe auch nicht einfach ist. Mir hat gefallen, dass er gut adjusten kann. Mir hat gefallen, wie er gegen Bullrusher ankern kann. Mir hat seine Übersicht gefallen bei Stunts oder Blitzes. Hat er immer sehr schnell drauf reagiert und gut drauf reagiert. Er ist ein guter Second-Level-Blocker, was bei seiner Athletik auch wenig überraschend sein sollte. Und was mich halt wirklich total eben auch überrascht hat, dieses USC-Tape. Denn wenn man sich überlegt, USC spielt halt eine richtig klassische 3-4-Defense mit um und bei 6-2 Outside-Linebackern, die dann da eben auf Pass-Rush gehen, die ein bisschen kleiner sind, die quicker sind, die athletisch sind und er dann mit seinen 6'9 sah absolut souverän aus auf seiner Blindside und hat da Sam Darnold den Rücken freigehalten. Entschuldigung, Josh Rosen, falsches Team.
Minimal falsch, ja, war Los Angeles.
Auf der anderen Seite. Vor diesem Tape hätte ich ihn nicht so hoch gesetzt, aber das hat mich dann halt so so positiv beeindruckt, dass ich ihn jetzt vielleicht etwas höher auf dem Board habe, als es sein sollte, aber du hast es schon angesprochen, er hat durch seine Tools eine extrem hohe Upside, durch seine Leichtfüßigkeit, durch seine Größe, durch seine Kraft, ist mit Sicherheit noch etwas raw, aber er kann einfach so gut werden und er hat so viel an guten Ansätzen und nicht nur Ansätzen, auch schon an guten Sachen gezeigt auf Tape, dass ich ihn als meine Nummer 1 auf dem Board habe.
Wobei ich dir ganz ehrlich sage, auch das UC-Tape ist für mich kein 1-4er-Tape. Also auch da wird er noch zu oft geschlagen, selbst in dem Tape. Also was nicht heißt, dass er nicht besser werden kann und dann weniger geschlagen wird, aber nee. Also 1-6, 1-7 hätte ich irgendwo noch mit leben können. 1-4 finde ich ist hart. Aber gut, mein gut, jeder darf seine Meinung haben, zumal in dieser Offensive Tackle Klasse, wo gefühlt, wenn du 20 Leute fragst, haben die 20 andere Nummer 1 Offensive Tackle. Vielleicht auch den nächsten. Vermutlich eher nicht. Aber du kannst gerne, sorry, kannst auch gerne nochmal auf den Punkt reagieren, wenn du willst.
Nö.
Okay.
Du hast, wissen wir ja, keine Ahnung von Offensive Linemen. Deswegen hast du es ja damals auch gefeiert, als die Chargers DJ Fluker gedraftet haben.
Oma, reißt keine alten Wunden auf, ja? Stalo für Lelei war zu haben. Ich möchte es einfach nur mal betonen. Das war nicht so schlimm wie EJ Manuel zu den Bills, aber es war fast so schlimm wie EJ Manuel zu den Bills. Egal, wir machen weiter mit Joseph Joe Noteboom. Was ein Name. Vor allen Dingen für den Tackle toll. Offensive Tackle TCU. Bachelor Senior 65309. Ich habe ihn mit einer 3,9 auf dem Board und er ist ein Athlet und er ist ein Zoneblocker und ich habe keine Ahnung, wo ich Joe Noteboom hinstecken sollte. Die 3,9 habe ich mir jetzt nicht ausgewürfelt, aber ich war kurz davor.
Dartpfeil?
Ja, so ungefähr, weil irgendwie, Roman, ich hasse es, diese, also, ich bin ja durchaus ein Fan von Big 12 Football, so 65, 63 finde ich ein tolles Football-Ergebnis.
Nein.
Jan wird mich jetzt vermutlich bei der nächsten Live-Page verhauen, wer war. Aber es ist halt brutal schwer, das zu evaluieren, finde ich.
Ich dachte, wir hätten dich von dieser Krankheit geheilt.
Ja, mal gucken. Mal gucken, wie die nächste GFL-Saison läuft, ob das da hohe Showdowns werden. Ich glaube es ja eher nicht. Wobei, Alboy spielt eine Air Raid Offense. Das könnte sehr lustig werden. Zurück zu Noteboom. 34.8. Arm hat eine super Combine gehabt. Fast in allen Bereichen zu den besseren Performern gehört. Das ist auch letztlich so der Grund, warum ich ihn da halt habe, wo ich ihn habe. Er ist halt ein guter Athlet. Mir gefällt seine Base, mir gefällt seine Positionierung. Seine Kickbacks sind nicht so komplett furchtbar, also sie sind nicht komplett ineffektiv, auch wenn sie zum Teil echt furchtbar aussehen. Er kommt auf das Second Level, er positioniert sich gut im Run Game. Er kommt hin und wieder aufs Second Level. Er verwendet seine Arme gut und er wird selten geschlagen im Laufspiel. Also er macht seinen Job, steht dann meistens im Weg und blockt auch hin und wieder Löcher frei. Auf der negativen Seite steht no quickness whatsoever, wo mich dann die Combine schon ein bisschen überrascht hat, aber er zeigt es halt auf dem Platz zu selten. Keine überragende Masse an funktionaler Kraft. Tendenz zur Overextension. Nicht so schnell beim Snap. Müsste Blocks länger halten. Und sah gegen Stanford irgendwie sehr, sehr lean aus, also sehr dünn. Ich meine, der ist jetzt mit 3,9 reingekommen, aber würde mich nicht wundern, wenn er irgendwie 10 Pfund leichter oder so gespielt hat. Aber ich weiß nicht, ich finde es unglaublich schwer. Der hat, wie gesagt, bei der Combine hat er gezeigt, dass der athletisch eine Menge Möglichkeiten hat. Ich fand ihn auch beim Senior Bowl relativ gut. Aber ja, weiß nicht, ich finde es brutal heftig. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kannst du mir, also vielleicht ich weiß nicht, auch die fünfte Runde um die Ecke, was ich auch verstehen kann, weil ich es bei dem echt schwer finde, den einzuschätzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe die 3-9 bei Notebook von TCU und jetzt bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast.
Ja, ich habe ihn mit einer 4,4.
Okay, also auch nicht, also auch irgendwo noch im selben Ballpark.
So in etwa. Ich weiß jetzt nicht, hattest du seine Armlänge gesagt? 34, 30 Zoll?
Ich glaube, aber es schadet nichts, dass er nochmal zu.
Er war bei jedem Jahr bei TCU entweder First oder Second Team Academic All Big 12. Das ist also schon mal eine Leistung. Er ist also nicht der Dümmste und nicht der Faulste. Was ich auch interessant fand, als Recruit wog er 260 Pfund und galt als Defensive End.
Okay.
Also er hat halt Defensive End und Tackle an der Highschool gespielt, wurde dann grundsätzlich als Defensive End gesehen, wahrscheinlich weil er 260 Pfund wog, als er dann zu TCU kam, aber die haben ihn dann in seinem Redshirt-Jahr wahrscheinlich ordentlich Steaks gefüttert und ihn dann zu einem Offensive Tackle gemacht. Ja, also er hat alle Tools für einen Franchise Left Tackle. Er hat die Athletik, er hat die Kraft, auch wenn er die eher selten zeigt, die Kraft. Aber es gab zumindest einen Snap, wo er einen Gegenspieler einarmig einfach mal 2-3 Meter nach hinten geschubst hat. Da dachte ich so, okay, Kraft ist da.
Ist doch da, ja, genau.
Irgendwie weiß das halt nur nicht so richtig einzusetzen. Ja, er ist leichtfüßig, er ist sehr beweglich. Du hast deine Kickslides angesprochen, die komisch aussehen, aber einfach extrem effektiv sind gegen Speedrusher. Also ich habe nicht einmal bewusst wahrgenommen, dass er außenrum geschlagen wurde.
Das ist schräg, dass sowas halt funktioniert, ne? Also ich meine, es hat halt auch mit dieser Spread Offense zu tun, aber es ja. funktioniert. Kannst du nicht anders sagen, ja.
So, aber auch wenn dann alles Nötige da ist, um ein toller Left Tackle in der NFL zu sein, er spielt insgesamt zu aufrecht, im Run-Game war mit zu wenig Push da und die von dir auch angesprochene Overextension immer wieder, war sehr anfällig für Bullrushes, bei Stunts hat er mir nicht immer schnell genug reagiert, beziehungsweise die Zusammenarbeit mit seinem Nebenmann hat dann nicht gut genug funktioniert. Er finisht seine Blocks einfach nicht. Das hat mich so genervt. Und gefühlt, wann immer sich ein Gegenspieler von ihm lösen wollte, von seinem Block lösen wollte, hat es auch funktioniert. Und es ist so oft passiert, dass er einen Block gesetzt hat und irgendwie eine Sekunde später hat der Spieler, den er geblockt hat, noch einen Tackle gemacht. Mhm. Hat mich so genervt.
Kann ich verstehen.
Er hat keine Ahnung, wie man einen sauberen Reach-Block setzt. Gab auch, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber ein Snap, wo er eben, also beziehungsweise wo TCU eben Rollout-Play gemacht hat, wo die ganze Offensive-Line im Endeffekt in Anführungszeichen ein Zone-Blocking gemacht hat und was er da veranstaltet, ich habe keine Ahnung, aber das war kein Reach-Block. Er hat nicht einmal mir gezeigt, dass er Ahnung von Winkeln im Run-Game hat. Und was natürlich mit dem er Finish nicht zusammenhängt, ist, dass bei fast jedem Play, also ich habe jetzt keine Strichliste oder sowas gemacht, aber gefühlt bei mehr als der Hälfte der Plays, am Ende, wenn abgepfiffen wurde, stand er irgendwo alleine auf dem Feld. War nicht irgendwo dabei, jemanden zu blocken, war nicht dabei, keine Ahnung, irgendwie seinem Mitspieler zu helfen, sondern er stand irgendwo alleine da, weil derjenige, den er geblockt hat, schon wieder irgendwo weg war. Keine Ahnung. Sollte irgendwie nicht sein, gefühlt. Sollte ja, nicht passieren. Ja. Man sollte blocken, bis gepfiffen wird und nicht eben die Leute dann irgendwie zwischendurch wieder weglaufen lassen. Ja, vieles Gutes war ihm da, eben Grundvoraussetzungen, weshalb ich ihn eben auch noch in der vierten Runde habe, aber der wird halt seine Zeit brauchen. Also ich denke schon, so 1-2 Jahre wird er brauchen, bis man ihn in der NFL starten lassen kann, bis er eben alles Nötige gelernt hat, alles Negative vergessen hat, was er sich jetzt angewöhnt hat bei TCU. Aber er hat eben ganz tolle Tools. Und deshalb habe ich ihn dann halt auch in der vierten Runde, auch wenn da viel Negatives im Tape drin ist.
Ja, wobei das halt schon ein Spieler ist, wo ich mir halt denke, dass das halt ein Spieler ist, wo du halt denkst, oder wo den halt ein surprising Second Rounder so ist, ne?
Könnte passieren, ja.
Weil halt Teams ihn irgendwie,
also die Seahawks würden ihn in der zweiten Runde definitiv
ziehen. Ich habe ihn nicht in der sechsten Runde, Meister. Also
Nein, aber
ja, ich weiß, was du meinst, dieser.
Ich meine, okay, vielleicht, ne, sie haben viel von ihrem Trainerstab ausgetauscht, Tom Cable ist weg. Vielleicht gehen sie jetzt eine andere Strategie in der Offensive Line, aber in den letzten Jahren haben sie immer raw athletische Offensive Linemen gedraftet, eben in der Hoffnung, dass Tom Cable die hinbiegen kann. Hat nicht so funktioniert, aber ja, also nach der Strategie im Endeffekt auch Colton Miller. Also Colton Miller, Joseph Noteboom, so zwei Offensive Tackles, Brian O'Neill, den wir nachher noch besprechen, fällt im Endeffekt auch in die Kategorie. Das ist so diese, in Anführungszeichen, Seahawks Offensive Linemen. Also die Spieler, die noch irgendwo was zu lernen haben, aber eben tolle Athletik, tolle Maße mitbringen. Ja, also wenn man ein Team ist, das so diese Strategie verfolgt, eben die Upside zu draften und dann auf die Coaches zu setzen, das ist dann im Endeffekt so dein Mann oder einer deiner Männer.
Ja.
Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er tatsächlich auch am zweiten Tag schon gezogen wird, einfach wegen seiner
Upside. Ja, die Frage ist halt, ne, was halt, wie viel Einfluss halt jetzt Schottenheimer hat bei den Seahawks, der sich ja eigentlich von der Prämisse seines Vaters verabschiedet hat, also sein Vater, Ex-Chargers, Head Coach. Ich glaube, er war auch bei den Chiefs, oder? Marty Schottenheimer? Ich meine, er war auch bei den Chiefs. Der halt, ja, Free Yards in the Cloud of Dust so ungefähr, ne? Also laufen, punten. Das war so der Plan. Oder im Idealfall halt nicht punten, sondern First Down erzielen. Und Schottenheimer, also der Sohn ist halt eher ein bisschen passlastiger und ja, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, ob und wie Seattle da Erfolg hat. Fakt ist, dass die Offensive Line da noch ein Thema ist, wo wir bei guten Athleten oder ja doch ziemlich guten Athleten sind, können wir auch über den nächsten Spieler sprechen, eigentlich über die nächsten beiden, wenn wir ehrlich sind. Nämlich Chukwuma Okafor, Offensive Tackle Western Michigan, und Roman, ich denke, man kann es jetzt mit gutem Gewissen sagen, Western Michigan als Tackle-U zu benennen.
Vielleicht noch etwas verfrüht.
Vielleicht. Vielleicht. Jedenfalls, Chukwuma Okafor ist ein Senior, ist 6'6", 320 und ist ein interessanter Spieler, der vermutlich auf der rechten Seite spielen wird, vielleicht aber auch mehr. Und ich habe ihn mit einer 3,2 auf meinem Board. Also Anfang der dritten Runde und Spoiler, ich habe da gefühlt in dieser Range eine ganze Menge an Offensive Linern mit, ich sag mal, Late Second Round und Early Third Round Value. Also krass viele sind es gar nicht. Das fällt mir gerade auf. Aber immerhin er, auf jeden Fall. Hat 34,5 Arme und sonst eine relativ durchschnittliche Combine absolviert. Kommt ursprünglich aus Nigeria. Familie ist ist in die USA 2010 aus Botswana eingewandert. Hat 13 Starts 2014 gehabt. Sein Nickname ist Chucks und er kommt aus Southfield in Michigan. Okafor benutzt seine Hände gut, seine Positionierung ist gut, sein Get-Off ist gut, Kraft in den Armen, kommt auf das Second Level und findet auch regelmäßig Gegenspieler, wenn auch leider nicht konstant. Und an seiner Athletik, also die sieht man auf Tape, und die hat er auch bei der Combine unter Beweis gestellt, auch wenn es, wie gesagt, jetzt keine überragenden Werte waren. Er ist dünn, ich habe mich über 330, mit denen er bei Western Michigan angegeben hat, war sehr gewundert, sah da definitiv dünner aus, spielt zu hoch, ist total raw, was bei jedem, der vermutlich vor 2010 noch kein Football gespielt hat, gar nicht mal so überraschend ist. Massive Probleme mit Speed und mit beweglichen Gegenspielern. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich gar nicht weiß, ob er überhaupt Tackles spielt oder ob seine bessere Position nicht Guard ist in der NFL. Und er generiert wenig Push im Run-Game. Also, so, ich mag ihn, das ist halt ein Project. Aber der ist halt, also selbst mit jemandem wie Colton Miller ist der halt mega raw. Ich bin sehr gespannt. Ich würde ihm das sehr gönnen, wenn das funktioniert. Aber ich glaube, dass du echt einen guten O-Line-Coach brauchst, um den dahin zu coachen, dass er ein NFL-Starter ist. Chukwuma Okafor von Western Michigan. Ich habe eine 3-2.
Ich habe eine 3-5. Und dir ist schon klar, dass eigentlich eher Okorafor heißt. Dass da noch so ein OR hinter dem K kommt.
Okay, das habe ich mir jetzt falsch. Immerhin, im Doc steht's richtig, in meinem Handzettel steht's falsch. Also Chukwuma Okafor, schön. Sorry.
2017 First Team All-American, hattest du, glaube ich, nicht gesagt. Three-year Starter, ein Jahr davon auf Right Tackle. Ja, kann wieder nur viel von dem wiederholen, was du schon gesagt hast. In Pass Protection deutlich besser als im Run Game. Nicht wirklich jemand, der Löcher aufschiebt, nur versucht sie aufzusperren und das klappt leider auch nicht immer. Mir gefällt, dass er leichtfüßig ist. Mir gefällt, dass er nur selten overextended ist. Mir gefällt seine Athletik, seine Beweglichkeit. Aber ja, er ist halt raw. auch wieder so ein Typ, er hat die Tools, um Starting Left oder Right Tackle zu sein in der NFL. Aber gefühlt scheint er nicht immer zu wissen, was er machen soll auf dem Footballfeld. Ja, irgendwie groß mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das ist Chukwuma Okorafor von Western Michigan für mich. Hat Tools, sehr raw, Mitte dritte Runde.
Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ich hätte fast ein Upside Project, vielleicht sogar zu einem noch größeren Upside Project als Okorafor, nämlich zu Brian O'Neill, Offensive Tackle von Pittsburgh, Redshirt Junior 6'7", 298, ist für mich ein Finesse bzw. Movement Offensive Tackle und da könnte auch noch Raw stehen. Ich habe ihn nicht mehr mit einer 1,7, ich habe ihn nur noch in Anführungszeichen mit einer 1,9. 95er Jahrgang, Vater war Running Back bei Dartmouth, also der war vermutlich auch nicht allzu doof, wenn er in der Ivy League gespielt hat. Mutter war Schwimmerin, Finance Major, 2014 hat er sich ein Redshirt-Jahr genommen. Da war er noch Tight End. Und dann hat er 2015 bereits 12 Starts als Right Tackle hingelegt, 16 dann auch auf Right Tackle gestartet und dann entsprechend 2017 links gestartet, kommt aus Wilmington in Delaware und war ein Senior Bowl-Teilnehmer, wo er zum Teil ziemlich verbraten worden ist, wenn man ganz ehrlich ist. 34er Arme, gute Combine, gute Athletik, sollte jetzt keinen so hart überraschen. Größe bewegt sich natürlich. Super 6 Second Level Blocker. Gutes Horn Hand Placement. Gut Base. Positioniert sich sehr gut im Laufspiel. Aktive Hände. Gutes Pocket Verständnis. Kurze und effiziente Kickbacks. Sehr gutes Spielverständnis insgesamt. Stellenweise gute Open Field Blocker. Macht er leider nicht konstant, aber der hat immer mal wieder so ein paar Blocks drin, die sehr, sehr gut sind. Und er kommt in aller Regel auf seine Spots. Ich habe mir die Frage gestellt, ob er over 300 ist, deswegen hat mich jetzt die 298 jetzt nicht so ganz gewundert. Er ist natürlich noch ein bisschen leicht für einen Tackle, muss man ehrlicherweise sagen. Upper Body Strength ist ein Fragezeichen, er ist sehr aufrecht. Beweglichkeit ist an manchen Stellen trotz der guten Movement Skills eigentlich ein Fragezeichen. Bewegt kaum jemanden von der Anspiellinie weg. Ist nicht so nasty. Wenn jemand mit Double Moves über seinen Körper explodiert, dann wird er Probleme bekommen, also rechts, links. Könnte dominanter sein, könnte Blocks im Laufspiel länger halten. Bei mir steht so ein bisschen als Conclusion, dass ich ein bisschen Angst vor ihm habe. Also wenn ich ihn halt ziehe, weil der hat halt schon ein massives Bustpotenzial, weil der einfach noch sehr raw ist und sehr viel zu lernen hat und dich verbraten kann. Aber der hat mit seinen athletischen Skills halt alle Möglichkeiten, sehr, sehr guter Left Tackle zu werden. Deswegen habe ich Brian O'Neill Ende der ersten Runde mit einer 1,9.
Jo, ich habe ihn immer noch mit meiner 3,0. Ja.
Ja.
Was hast du noch nicht gesagt? Ja, seine große Stärke, das hast du leider auch schon gesagt, jetzt muss ich dir wieder nachreden, ist eben seine Beweglichkeit und sein Open Field Blocking. Was mir auch noch positiv aufgefallen ist, dass er gegen Bull Rushes gut anchoren kann. Ja, an Kraft muss er zulegen. Sehr anfällig für Inside Moves, ist ja auch, glaube ich, das, was ihn in der Senior Bowl Woche so immer wieder zu schaffen gemacht hat. Nimmt Blitzer nicht immer wahr. Das Handplacement von ihm war mir zu holdig, also zu krapschig, zu weit außen insgesamt. Immer wieder overextended, spielt zu aufrecht, muss seine Knie besser beugen, was mit der Overextension zusammenhängt. Ja. tolle Tools, super raw, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Für mich dann entsprechend 3,0 eben in dem Spot so zwischen zweiter, dritter Runde, weil er eben auch seine Zeit brauchen wird und noch relativ projectig ist.
Ja, das will ich über den nächsten Spieler gar nicht so unbedingt sagen.
Hab ich das denn gesagt?
Nein, hast du nicht gesagt. Martinez Rankin, kein Lette, auch wenn man das nach dem Namen vielleicht vermuten könnte. Offensive Tackle, Mississippi State, 6'4", 308, ist für mich ein Zone-Blocking-Right-Tackle oder ein Guard. Und in dieser Grade ist auch eine gewisse Guard-Upside drinne, weil ich ihn sonst vermutlich nicht mehr der 2,4, sondern ein bisschen niedriger. Kommt aus Mendenhall in Mississippi, Foster Recruit, Kinesiologie Major. War zuerst am Junior College bei Mississippi Gulf Coast. Hat ein Redshirt 2015 genommen und war ab 2016 Starter. All-SEC First Team von den Coaches gewählt worden. Knöchelverletzung hat er sich 2017 geholt. Dadurch hat er 3 Spiele verpasst. Fundamentals are not terrible steht bei mir. Also die generelle Technik ist eigentlich ziemlich gut. Kann laufen, Handplacement ist gut, Base ist gut. Short Area Movement Skills gefallen mir sehr gut. Kann pullen. Auch irgendwie was in dieser Draftklasse gefühlt zu wenige können, leider. Bei mir steht High Floor, er ist Offensive Guard. Also hat er, ich glaube, dass der, wenn der auf Guard spielen sollte, dass der dich nicht komplett verbrennt, sondern dass der relativ gutes Starter-Material ist. Spielte mit guter Technik fast den kompletten Zeitraum und hat auch meiner Meinung nach einen guten Football-IQ, eine gute Awareness. 94er Jahrgang, Juco ist bei mir immer so ein kleiner Red Flag. Kraft bzw. Push an der Anspiellinie ist so ein bisschen ein Problem. Bei mir steht Low Upside Project, Prospect, Fragezeichen. Also ich glaube halt nicht, dass der so eine riesige Upside hat. Jetzt, also ich sehe zum Beispiel nicht, dass der links startet, permanent zumindest nicht. Ich finde ihn ein bisschen soft, selten dominant. Athletik ist ein Fragezeichen, was jetzt wir bei der Combine nicht bestätigen lassen konnten, weil er keine Drills gemacht hat. Er kommt an seine Spots, verpasst aber Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen. Profitiert von Containment gegen Nick Fitzgerald, der halt als Mississippi State Quarterback auch jemand war, der sehr gut laufen konnte und deswegen haben nicht alle immer so hundertprozentigen Pass Rush durchgezogen. Und ich glaube, dass der in der NFL Probleme mit Inside Moves bekommt. Für mich ist Rankin ein Prospect mit einem relativ hohen, also ich glaube nicht, dass der komplett basten wird. Ich weiß aber noch nicht, wo sein bester Spot in der NFL ist, ob das wirklich Tackle oder Guard ist. Ich glaube aber, dass der Tackle kann. Ja, es ist ein bisschen schade, dass wir keine athletischen Drills bei der Combine gesehen haben, so, weil wenn er da nur eine durchschnittliche Zahl hingelegt hätte, dann hätte mich das ein bisschen beruhigt, weil ich einfach nicht weiß, wie gut seine Athletik letztlich ist. Aber ich mag Rankin. Ich denke, dass man ihn in der zweiten Runde ziehen kann und jetzt bin ich gespannt, was du zu ihm zu sagen hast.
Also, ja, wahrscheinlich habe ich ihn jetzt einfach nur niedriger, weil ich ihn halt als Right Tackle
gewählt habe. Pure Tackle.
Ja, mit 3,1. Die Community College Route, also keine Ahnung, wie das zusammenhing. Allerdings 2015 und 16 war SEC Academic Honor Roll Student.
Das liest man auch selten, ne?
In der Kombination. Ja, also im Endeffekt, also hat es vielleicht nicht an seinen Noten gelegen, dass er erst ans Community College gehen musste. Keine Ahnung, ob er einfach underrecruited war oder was auch immer.
Ja,
also Rankin ist halt ein, also ich sehe ihn halt als Right Tackle. Jetzt können wir wieder das gute alte Spiel spielen. Christian, was denkst du denn, an welchen Namen ich denken musste bei Martinez Rankin? Mal schauen, ob du drauf kommst.
Ja, Forrest Lamp war ein bisschen zu gut.
Ja, das ist auch nicht der Name. Jaywon James war der Name, der mir irgendwann so kam.
Ja, ich frage mich, ob der nicht ein bisschen größer ist. War James technisch so gut wie Rankin? Ich weiß nicht. Aber
also, Jaywon James war eben so der Offensive Tackle, bei dem ich halt dachte, den pickst du und der verbrennt dich nicht.
Haben die Dolphins auch gedacht.
Ja, die haben ihn aber auch zu früh gedraftet. Für einen Tackle, der sich einfach nur nicht verbrennt und nicht mehr macht, ist mit der ersten Runde zu früh. Ja, aber im Endeffekt ist das eben Martinez Rankin für mich. Das ist eben ein Right Tackle, den du, glaube ich, auch wirklich schon Day One starten lassen kannst, der dir aber an Upside eben nicht so viel bringen wird. Der Gedanke, ihn als Guard einzusetzen, ja, da könnte er unter Umständen ein bisschen mehr Value noch haben. Dafür dürfen Coaches ihn dann outworken, wollte ich jetzt schon sagen, genau. Da dürfen die Coaches ihn jetzt im Pre-Draft-Prozess mal testen. Dann können die das deutlich besser einschätzen, als wir das hier jetzt können. Aber ja, also du hast einen technisch relativ guten Offensive Tackle mit Rankin. Ich meine, 6'4", 308, 33, 3 Viertel Arme ist irgendwo so, ich sag jetzt mal so Grenzmaß Offensive Tackle, aber irgendwo noch okay. Die Beweglichkeit ist bei ihm gut genug, das Handplacement ist gut genug, die Übersicht von ihm hat mir gefallen insgesamt. Ja, also er hat eben eine limitierte Upside, er ist für mich eben eher Right Tackle, beziehungsweise er ist für mich halt ein Right Tackle für die NFL. Deshalb habe ich eben die Grade mit der frühen dritten Runde mit der 3,1.
Kommen wir schon zu unserem letzten Spieler für heute.
Oh.
Wir können an der Stelle schon mal sagen, dass wir nächste Woche Wide Receiver machen.
Richtig.
Das wird bestimmt sehr interessant, weil es gibt eine Menge. Ich habe das Gefühl, es gibt 35 Wide Receiver in der Day 2 Range. Ganz so viele werden wir nicht besprechen, aber ja, wir sind im Moment bei 11. Vielleicht findet Roman noch ein paar mit Second Round Rally.
Glaube ich nicht, aber.
Ja, ich glaube es auch nicht. Wie auch immer, wir machen mit Connor Williams weiter. Offensive Tackle von Texas, ein Junior, 6'5", 296 und hey, letzter Spieler, alphabetisch mein Offensive Tackle Nummer 1. Mit einer 1,6 habe ich ihn auf dem Board. Und wenn sich bei deiner Grade nichts geändert hat, dann wird er unser Consors First Oral Tackle sein. Awareness und kompletter Offensive Tackle steht bei mir. Er ist Finanzmajor. Er kommt aus Capital in Texas. Sein Bruder Dalton ist Graduate Assistant bei Western Michigan und war Quarterback bei Stephen F. Austin. Es gibt einen sehr interessanten Artikel, ich glaube bei NFL.com, müsstet ihr mal googeln, wo er seine Zeit als Mobbingopfer beschreibt und sein Vater hat dann irgendwann gesagt, wenn immer du bereit bist, dann komm zu mir und dann helfe ich dir und dann haben sie angefangen Gewichte zu stemmen und dann hat er sich aus dieser Opferrolle quasi befreit. War ein Freestyle-Recruit, war 2015 Freshman All-American, 2016 Consensus All-American und 2017 Starter in 7 Spielen und dann verletzt durch einen Kreuz- und Innenbandriss gegen USC. Interessanterweise war er aber dann trotzdem zur Combine wieder fit und hat dort alle Drills gemacht, hat leider nur 33er Arme, was jetzt für mich über 33 ist, noch keine Red Flag, aber ist sicher nicht perfekt. Die athletischen Werte waren sehr, sehr gut. Da hat er zugegebenermaßen als einer der leichteren Offensive Tackle Prospects halt wirklich gepunktet, niedrige 4-4er-Zeiten, 10-Yard-Split von 1,72, der, wenn ich das jetzt gerade richtig überblicke, der bei einem der besten auf jeden Fall war. Hat nur Colton Miller hat ihn da unter anderem geschlagen. Ganz knapp, gute Sprünge gehabt. Und bei den Movement Drills war er da auch im Mittelfeld. Also Connor Williams kann sich bewegen. Er hat eine breite, gute Base, er hat ein gutes Handplacement, er kann Lücken im Lauf öffnen, er positioniert sich gut im Laufspiel. Ist ein toller Second-Level-Blocker, vielleicht der beste in dieser Draft-Klasse, zumindest von den Tackles. Ich denke, bei den Guards werden wir da, also Quentin Nelson so, ne? Quentin Nelson ist Quentin Nelson, da kommt er halt nicht ganz dran. Kurz und smooth Kickbacks, ein bisschen nasty, könnte ein sehr guter Guard werden, aber ich denke, dass ein Value of Tackle liegt. Gute Awareness, gutes Verständnis der Pocket. Monster hat er. Elite Athleticism, habe ich mich gefragt. Er hat auf jeden Fall eine gute Athletik. Das hat auf jeden Fall ein bisschen, also die Fragezeichen hat er mir da ein bisschen nehmen können, deswegen habe ich ihn auch von 1,7 auf 1,6 hochgegradet. Leichte Tendenz zur Overextension und das ist meint übrigens einfach nur, weil wir den Begriff jetzt 100 Mal verwendet haben und noch nicht erklärt haben in diesem Podcast. das nach vorne lehnen. Was passiert, wenn ich mich nach vorne und den Gegner lehne? Der Gegner macht einen Schritt zur Seite und nach hinten und ich liege auf dem Boden. Und meine Kraft, die ich habe, die kommt halt dann nicht wirklich zur Geltung. Also permanentes nach vorne lehnen ist so dieser Overextension-Begriff. Wie viel Raum covern seine Kickbacks, habe ich mich gefragt. Das ist noch nicht so perfekt. Ich denke, dass er in der NFL mit sehr guten Athleten Probleme bekommt, wobei das geht in den meisten Tackles so. Lässt sich manchmal zu leicht nach hinten drängen mit einem Bullrush und er wird Probleme mit beweglichen Gegenspielern bekommen. Trotzdem. Füße, Athletik, Awareness, Football IQ, Technik, Base. Das sind so viele Sachen, die er einfach gut macht, dass der halt für mich, ich will nicht sagen relativ klar, weil ich habe Mike McGlinchey jetzt nur irgendwie, ich habe ihn wertungsgleich. Für einen entscheidenden nehme ich halt trotzdem Williams, weil ich einfach glaube, dass er mehr Potenzial hat. Ich glaube, dass McGlinchey das geringere Basspotenzial hat, aber er hat das größere Potenzial. Und deswegen ist Connor Williams, Offensive Tackle von Texas, mein zugegebenermaßen knapp Nummer 1 Tackle mit der 1-6.
Ja, bei mir ist er halt Nummer 2 Tackle. Mit 1,5 auf dem Board. Ja, mir gefällt seine Nastiness. Weiß gar nicht, hattest du das gesagt?
Ich glaube, ich habe nur geschrieben, dass er ein bisschen nasty ist, aber vielleicht hattest du ihn etwas böser in Erinnerung. Böser in dem Fall als Kompliment gemeint.
Also ich sag mal so, man kann auch zu nasty sein. Ja. Das wäre dann schon wieder negativ. Ja. Wenn man dann hin und wieder bestraft wird dafür. Du hast seine Schwächen eben schon angesprochen. Seine Kickbacks, an denen wird er noch arbeiten müssen. Der Big 12 lässt grüßen. Mit der Overextension muss er eben aufpassen. Aber ich meine, wenn du dir seine Athletik anguckst, die er ja eben auch, wie du meintest, bei der Combine angesprochen, wie er bei der Combine gezeigt hat, ich kann schon nicht mehr denken, wird Zeit, dass der Podcast vorbei ist, Christian. Sollte er eigentlich, wenn er an seiner Fußarbeit, an seiner Technik insgesamt arbeitet, auch dann eben mit Quickness und Speed weniger Probleme bekommen. Also, wie du schon meintest, wenn da Von Miller dir gegenübersteht, wirst du immer deine Probleme haben und immer irgendwo kämpfen müssen. Aber es sollte einfach von den Anlagen, die er hat, sollte es noch einfacher werden, wenn er dann eben es schafft, seine Schwächen da in der Technik aufzuarbeiten. Er hat eine sehr hohe Upside. Die 33er Arme, meintest du auch schon. Ich glaube, ich habe gefühlt heute schon 100 Mal, meintest du schon gesagt. Tut mir sehr leid, liebe Zuhörer. Ich bin gedanklich heute etwas monoton eingestellt. Arme sind nicht optimal, aber noch in Ordnung mit 33 Zoll. Ich meine, im Endeffekt daher kommt ja dieser Gedanke von einigen, dass er unter Umständen Guard in der NFL spielen könnte. Kann er mit Sicherheit auch, wer dann nur vielleicht etwas verschwendet, es sei denn, die Cowboys draften ihn an 19, dann darf er gerne Guard spielen. Ja. Hohe Upside, bisschen Technik hat er noch zu arbeiten, aber er macht halt auch schon viel richtig und deshalb habe ich ihn Mitte der ersten Runde.
Zusammenfassend, ich finde, es ist keine schlechte Offensive Tackle-Klasse. Sie ist insgesamt...
Es fehlt überhaupt eben ein herausragender, wenn nicht sogar mehrere herausragende, wo du eben sagen kannst, dass das jemand, den kannst du in den Top 10 ziehen. Ohne Bauchschmerzen, ja. Ohne Bauchschmerzen, genau, also würde jetzt Ende der ersten Runde zum Beispiel Connor Williams, Ende der Top 10 Connor Williams gedraftet werden von ich gucke jetzt hier mal die Liste von den Bears oder von den Raiders. Selbst wenn die Buccaneers an 7 das machen, ja stimmt, die 49ers könnten theoretisch auch einen Offensive Tackle ziehen, wenn sie denn wollten, würde ich das jetzt nicht groß kritisieren, weil er hat eben eine sehr hohe Upside und natürlich kennen die Teams die Spieler besser, haben Workouts mit denen gemacht, können deren Entwicklungspotenzial deutlich besser abschätzen, als wir das können. Aber einfach eben vom Tape her, von dem, was sie in den Spielen gezeigt haben, ist halt kein Spieler so da, wie es oft in den letzten Jahren immer war, dass du halt wirklich jemanden oder auch mehrere hast, wo du sagst, das sind tolle Offensive Tackles, die kannst du in den Top 10 ziehen.
Ja, und auf der anderen Seite hat die Tackle-Klasse halt eine Tiefe, die ich krass finde. Ich habe jetzt mal gerade geguckt, ich selber habe jetzt mit Noteboom tatsächlich alle 10 Tackle, die wir heute besprochen haben, in den ersten zwei Runden, wobei Noteboom halt so der einzige ist, der Border ist, alle anderen habe ich halt frühe dritte Runde und besser, und mal abgesehen von Noteboom, bei dir ist da ein schlechtester, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, hilf mir nochmal den Namen, Okarafor. Nee.
Also, erstmal, als du meintest, ersten beiden Runden, ja, meinst du wahrscheinlich Tage, ersten beiden Tage. Ja, bis auf Noteboom habe ich halt die anderen neun habe ich auch an den ersten beiden Tagen, also sprich Runden 1 bis 3. Von den neun, ja, Okorafor Mitte der dritten Runde war da mein niedrigster und dann eben Noteboom Mitte vierter Runde. Ja, also das ist auch etwas, was ich gefühlt in den letzten Jahren eben auch nicht so oft gesehen habe, dass ja so viele potenzielle auch Left Tackles ja dabei sind. Ich meine, der einzige jetzt von zwei Brown, also Brown und ja Rankin, schließe ich das ja halt aus, also die würde ich nicht als Left Tackle in der NFL spielen lassen. Alle anderen, und da zähle ich dann eben auch Noteboom dazu, haben das Potenzial, Starting Left Tackle in der NFL zu werden.
Und das ist selten.
Und auch wenn das denn, ja, also und nur weil wir die jetzt nicht in der ersten Runde stehen haben, das heißt halt nicht, dass die nicht gut werden können oder sogar sehr gut werden ja können.
Die haben einfach mehr Fragezeichen als die anderen.
Genau, die haben entweder mehr Fragezeichen oder halt nicht diese super hohe Upside, wie man sich das von so einem richtigen Franchise-Left-Tackle wünschen würde, aber den Namen habe ich vorhin schon angesprochen, David Bakhtiari lässt grüßen ja im Endeffekt. Den haben die Packers, ich meine, in der vierten Runde gezogen. Seinerzeit war Colorado, wie ich schon meinte, sein Tape war nicht irgendwie flashy oder so, dass du dachtest, boah, ist der geil, aber der hat einfach da bei Colorado Snap für Snap einfach seinen Job gemacht, hatte nicht die super athletische Upside, aber das war eben Spieler, wo ich zumindest auch vor dem Draft das Gefühl hatte, wenn man den draftet, bekommt man einfach einen vernünftigen Offensive Tackle. Und das ist eben das, was die Packers in ihm auch bekommen haben. Und sowas kann auch seinen Wert haben, und dann muss man eben auch nicht den Offensive Tackle in der ersten Runde nehmen, sondern kann eben auch jemand Vernünftiges am zweiten haben.
Wobei Bakhtiari ja deutlich mehr draus geworden ist, als die Packers vermutlich selber vermutet
haben. Ja, der hat sich natürlich auch positiv entwickelt, das ist
unklar. Ja, also, das ist auf jeden Fall so ein Fazit. Ich kann mich auch einfach nicht daran erinnern, dass ich in den letzten Jahren, müsste nochmal meine Grades ehrlicherweise gucken, dass ich wirklich, normalerweise besprechen wir 10 Spieler in so einem Positionspodcast, und dass ich die tatsächlich alle in Runde 1, 2 oder 3 habe. Ich möchte noch auf 2 Spieler hinweisen. Ich könnte noch auf mehr hinweisen, aber wenn jemand einen Mauling Right Tackle sucht, ist Will Richardson vielleicht von NC State. Jemand, der euch gefallen könnte, den habe ich nur knapp am dritten Tag. Und ja, Alex Kappa ist ein Name, den man öfter gehört hat. Das ist ein Nasty Runblocker von Humboldt State. Übrigens, ich weiß nicht, wo Humboldt State liegt. In Kalifornien, im Nordwesten von Kalifornien. Auch ein interessanter Spieler. Und Brandon Parker, North Carolina AT&T Tackle, ist 6'8 und spielt viel 6'8.
Entschuldigung, Christian, ich glaube, du meinst ANT und nicht AT&T.
Stimmt, ja.
AT&T macht Telefone und so.
Stimmt, auch klar, AT&T, genau. Jedenfalls Brandon Parker, ein interessanter Spieler. Und jetzt, wo ich sie alle durch habe, kann ich auch noch Jaron Christian nennen, toller Nachname an der Stelle. Habe ich nur in der fünften Runde gekriegt, aber zum Teil deutlich höheren Hype in der dritten Runde. Ist aber für mich auch jemand, der eher rechts spielt. Der abseitigste von denen ist definitiv Brandon Parker von North Carolina AT&T, weil er einfach Größe mitbringt und zum Teil sehr böse spielt. Und den könnt ihr euch dann bei Gelegenheit anschauen. Und ja, Roman, wir haben schon gesagt, nächste Woche Wide Receiver, da darfst du dann wieder einen Großteil des Redeflusses übernehmen, und ich darf dir dann bei ganz vielen Sachen einfach nur zustimmen und sagen, ja, das hat Roman schon wunderbar zusammengefasst. Wobei die Erfahrung ist, dass es bei Skillplayern bei uns meistens ein bisschen weiter auseinander geht. Aber ja, hat Spaß gemacht, wir sind uns tatsächlich in vielen Sachen relativ einig. Jamarco Jones ist so ein bisschen der große Unterschied, und Colton Miller, das sind so die zwei, wo es relativ auseinander geht.
Ja. Nichtsdestotrotz, wir machen Feierabend für heute. Vielen Dank fürs Reinhören an alle unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal.